du kannst nicht unten. Oder wollen wir nicht Folgendes machen? Wie viele sind es denn, die eine Übersetzung in Anspruch nehmen? Warum macht ihr nicht eine getrennte Vorlesung? Der Grund ist folgende, dass es sehr oft schwierig ist, ein Thema aufzunehmen, wenn man etwas hört. Und dann haben wir noch hier einen kleinen Gröllheini, wie man in Norddeutschland sagt. Ich möchte der Mutter oder dem Vater sehr gerne mein Zimmer abtreten, als Spielraum für das Kind. Genau. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Advaita Gadadhara
Hare Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ja. Oh, was ist das jetzt, Madhu?
Geht nach unten, dann kann ich unten.
Aber das ist nicht plötzlich explodiert oder so etwas, ne? Das ist ein kleines Mini-UFO, ferngesteuert. Also, wir vertrauen dir grundlos, Madhu Mangel, und deinen technischen Errungenschaften. You will hear this with this new machine of Madhu Mangal, whatever it is. Heute heißt unser Thema Inspiration. Ich möchte kurz aus dem Einladungszettel, der auch gleichzeitig eine Vorankündigung ist, vorlesen. Inspiration. Ob man sie nun Inspiration, Intuition, Eingebung, Instinkt oder Gewissen nennt. In uns allen befindet sich eine geheimnisvolle Quelle des Wissens, von der wir bewusst oder unbewusst jeden Tag schöpfen. Woher kommt diese Quelle? Wie können wir sie finden? Was können wir wirklich von dieser Quelle bekommen? Ein Vortrag von Sachinandan Swami. Finde ich. So, ich muss sagen, dieser Text ist von Madhu Mangal komponiert worden. Und ich hoffe, dass ich den von Ihnen in mich gesetzten Erwartungen gerecht werden kann. Mit einer Erläuterung über dieses so wichtige Thema Inspiration. Ich nehme an, dass sich jeder von euch und von Ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem Thema befasst hat. Die Inspiration, das ist eine Eingebung oder eine Intuition, die plötzlich auf uns kommt und in uns einen Funken entfacht, der uns für lange Zeit trägt und begeistert. Inspiration, das findet man besonders auch im Bereich der Kunst, speziell auch im Bereich der Musik. Ich kann mich an ein Zitat von Amadeus erinnern, an Mozart erinnern, der so ungefähr so lautet: Wenn ich am wenigsten damit rechne, bei einem Spaziergang im Park, kommt sie plötzlich, die Sinfonie, und zwar in ihrer Gesamtheit, ohne dass sich ein Thema mühsam an das andere fügt, ist mir alles gegeben. Wahrlich, ich denke, diese Inspiration ist eine Inspiration von Gott. Oder auch ein anderer Mensch, der über Inspiration spricht, der Mathematiker von Gauss. Manchmal stellt sich mir eine Rechenaufgabe, der ich mich nicht gewachsen sehe. Sie scheint zu kompliziert zu sein. Dann plötzlich, fast identisch mit dem, was Mozart sagt, wenn ich am wenigsten damit rechne, vielleicht, wenn ich aufwache vom Schlafen, ist mir die Lösung für die verzwickte Aufgabe gegeben. Und zwar auch identisch fast mit dem, was Mozart sagt. Ohne dass ich dazu die einzelnen Schritte mir mühsam erarbeitet hat. Plötzlich habe ich, ja, Judika, sagt der alte Grieche. Ich habe. So, das ist, was ich mit dem Begriff Inspiration meine. Über so eine Inspiration möchte ich sehr gerne sprechen. Inspiration als etwas, was dem mechanistischen Denken eine also bisher nicht gelöste Aufgabe gestellt hat. Inspiration ist etwas, was nicht aus dem Wissen, dem bisher Gewussten eines Menschen aufgearbeitet wird, sondern etwas, was ganz von außen kommt und einen neuen Weg weist in einen Bereich hinein oder in eine Situation, vor der man vor der Inspiration gestanden hat, wie ein Ochs vom Berge. Also nicht in der Lage, sie zu lösen oder auch nur anzupacken. Eine solche Inspiration ist sicherlich wichtig im spirituellen Leben. Und ich glaube, dass alle von euch, die sich allein durch ihre Sitzstellung, ihr seid zu Bodenbewohnern geworden für einen Abend, deutlich erklärt haben, als jemand, der ein Interesse hat am spirituellen Leben, ich glaube, dass ihr solch eine Inspiration erhofft im Leben. Zumindest muss ich sagen, dass von Anbeginn meines eigenen spirituellen Suchens und Lebens immer wieder der Wunsch da war, eine solche göttliche Inspiration zu empfangen, die mich nachhaltig und für lange Zeit, also nachhaltig, eben erträgt und inspiriert und mir eine Richtung weist. Jeder Mensch, der sich mit dem spirituellen Thema beschäftigt, hat solch ein Bedürfnis. Man erhofft sich das, indem man spirituelle Abende wie diesen hier aufsucht. Und ich möchte sehr gerne heute darüber ein bisschen mehr sprechen. Was ist in der vedischen Tradition über diese Inspiration zu finden und wie können wir sie immer haben? Das ist ja der Hauptpunkt. In der Bhagavad Gita, ich glaube, ihr wisst alle, dass das unser philosophisches Werk ist, aus dem wir am meisten Wissen ziehen. In der Bhagavad Gita gibt es einen interessanten Text zu diesem Thema. Sarvasya Chaham Hridi Sanivishtu Matas Mitya Gyanam Apohanam Cha. Krishna sagt dort: Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Wissen, Erinnerung, aber auch Vergessen. Die Überseele ist es also, die im Herzen ist, Gott, der dort residiert und der für dieses Phänomen der Inspiration verantwortlich ist. Im Srimad Bhagavatam heißt es, Die höchste Persönlichkeit Gottes inspiriert besonders diejenigen, die ihn nicht vergessen haben. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, es war 1973, ein recht nebliger Morgen, muss ich sagen, als ich mit meinem spirituellen Meister durch den Wandelpark ging. Srila Prabhupada pflegte jeden Morgen einen Spaziergang zu unternehmen, ungefähr für eine Stunde. Und übrigens ein hervorragender Tipp für diejenigen, die einen guten Kreislauf haben wollen. Und er nahm dann seine Schüler mit und oft ergaben sich auf diesen Spaziergängen Gelegenheiten, wo er uns instruierte. Und diese eine Begebenheit, wo es über das Thema Inspiration ging, möchte ich euch heute gerne erzählen. Wir gingen also durch den Wandelpark. Srila Prabhupada beobachtete die Rasenflächen, die überstreut waren, mit den bunt gefleckten Schlafsäcken der Hippies, die damals in Amsterdam residierten. Und er sagte, sie kommen aus reichem Elternhaus, aber haben alles enttäuscht zurückgelassen. Das heißt doch, dass Reichtum nicht der Sinn des Lebens sein kann. So sprach er zu uns. Bis er plötzlich ruckartig stehen blieb vor einem Baum und auf ein Nest deutete. Am Nestrand hatte sich ein kleiner Petite, wie heißt das in Deutsch, ein kleiner Vogel hingestellt, der also wahrscheinlich das erste Mal oder zweite Mal jetzt aus dem Nest auf den Boden fliegen wollte. Und er stand da so und machte sich Gedanken über Entfernungen und Flügelstellungen und so weiter. Er war also ganz, ganz klein und flaumig. Mit so einem flauschigen Federkleid. Und Prabhupada stand also vor ihm und wir alle auch und wunderten uns, was jetzt wohl kommen würde. Und Prabhupada sprach so ein bisschen ermutigend, flieg ruhig, die Bahn ist klar. Die Landebahn, so schien es mir. Also sehr, sehr eine Art Kommunikation ging zwischen ihm und dem Vöglein. Und der Vogel dann warf sich schließlich in die Brust und spürte also eine Art Inspiration und flog zirpend in die Frühlingsluft hinein und landete dann ein bisschen ungeschickt, aber doch sicher vor Srila Prabhupada. Und war recht froh und schaute auf Prabhupada mit so einem richtigen stolzen Blick. Und Prabhupada nickte ihm anerkennend zu, Ehre wem Ehre gebührt. Und dann drehte er sich zu uns um, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, woher weiß der kleine Vogel, wie man fliegt? Und einer seiner Schüler, der einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte, sagte, Instinkt, Prabhupada, alles Instinkt. Chemie und so, genetischer Kodex und da wird dann der Instinkt rausgekocht und dann weiß der Bescheid. Srila Prabhupada sagte, Instinkt ist nur ein Wort für die Inspiration, die der Vogel kriegt, von der Überseele, von Krishna, der im Herzen des Vogels gegenwärtig ist. Damals war ich, glaube ich, genauso neu wie Bogdan. Sein Name ist Bogdan. Der von Gott gegebene heißt, ein rumänischer Name, glaube ich, wie Bogdan, also ein rumänisch-spiritueller Name, könnte man sagen, ja. Und ich dachte mir, was? Jetzt wird aber Gott für alles verantwortlich gemacht. Ich war so in unserem Buchregal oder in unserem Zeitschriftenständer, so muss man sagen, stand das die Zeitschrift das Bild der Wissenschaft und das war so meine intellektuelle Nahrung gewesen und das kann man auch anders erklären, da braucht man nicht Gott zu. Das war meine damalige Reaktion. Heutzutage, wo ich die Philosophie, die uns Prabhupada vermittelt hat aus dem vedischen Gedankengut, ein bisschen mehr studiert habe, scheint mir diese Antwort sehr zufriedenstellend zu sein. In der Gita und in allen heiligen Schriften wird erwähnt, dass Gott die Grundlage allen Seins ist, dass er überall gegenwärtig ist und dass alles auf ihm ruht, gleich wie die Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Krishna hat in diesem hat zwei Aspekte. In dem einen Aspekt weilt er innerhalb jeden Atom, alles ruht praktisch, jedes Atom ruht auf ihm wie Perlen, die auf einer Schnur aufgezogen sind. Und er hat auch noch einen anderen Aspekt. Aber zunächst einmal zu dem ersten. Genau wie diese Perlen auf dieser Nylonschnur oder weiß nicht genau, was für eine Art von Schnur das ist, ruhen, so ruht die gesamte materielle Manifestation auf Gesetzen der Natur. Diese Gesetze haben ihren Ursprung in einer kosmischen Intelligenz. Diese kosmische Intelligenz wiederum hat ihren Ursprung in einer allgegenwärtigen Persönlichkeit, der Persönlichkeit Gottes. Krishna ist jedoch auch noch gegenwärtig im Herzen eines jeden, in einem besonderen Aspekt, den man als Bhagavat-Tattva bezeichnet. Und das bedeutet, dass er hier präsent ist und von ihm die Erinnerung und das Wissen kommt. Kennt ihr diese Situation, dass ihr jemanden seht und sagt, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, wie du, ich komme gleich drauf, nicht? Und dann sagen wir, dein Name liegt mir auf der Zungenspitze. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Und immer noch nicht hat man sie, hat man den Namen. Und plötzlich dann, ach, Heinrich! Kennt ihr diese Situation? Da ist plötzlich dann diese Inspiration da, diese Erinnerung da, die einem sozusagen gegeben wird. Nicht? Ja. Zufällt. So, das ist also, es gibt zwei Aspekte Krishnas. Einmal derjenige, der kosmische Gesetzgeber ist, wenn ihr so möchtet, auf dem alles ruht, und dann derjenige, der im Herzen eines jeden ist und Weisung erteilt, Inspiration gibt, Erinnerung gibt. Nun, an dieser Stelle möchte ich eine Frage aufwerfen. Was genau ist die Beziehung zwischen uns, der Seele, die wir im Herzen gegenwärtig sind, und dieser höchsten oder dieser Überseele, wie wir auch in den Schriften hören. Es ist so, dass die Überseele genau die Seele beobachtet, das Wünschen der Seele beobachtet und zu einem gewissen Zeitpunkt Arrangierung macht. Ihr kennt es bestimmt, ihr habt einen Wunsch, der sich ganz stärker und stärker ankündigt, wie ein lauter werdendes Trommelsolo. Und plötzlich kommen diese Situationen auf, dass sich Gegebenheiten in eurem Leben so arrangieren, wie es vorteilhaft ist, um diesen Wunsch zu erfüllen. Ich habe das immer wieder gesehen, wenn Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt sehr begierig werden, eine Freundschaft mit einem Mitglied des anderen Geschlechtes einzugehen. Ich merke gerade, es ist sehr klinisch ausgedrückt für eine Sommerstimmung. Also wenn Sie gerne eine Freundin oder einen Freund haben möchten, sehr oft, wenn dieser Wunsch sehr stark wird, ergeben sich Situationen, dass Sie bei einem Reiseausflug an den Timmendorfer Strand dann Sieglinde aus Bad Segeberg getroffen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, es tut mir leid, dass meine Beispiele nicht so kultiviert klingen. Aber das ist immer wieder etwas, was wir sehen. Wir haben einen Wunsch und dann ergeben sich Situationen, in denen dieser Wunsch erfüllt wird. Ich habe für eine lange Zeit in meinem eigenen spirituellen Leben mir meine Wünsche immer aufgeschrieben, ganz genau zu fixieren und mir darüber bewusst werden und mich immer wieder darüber gewundert, wie diese Wünsche dann über kurz oder lang in Erfüllung kamen. Die Sanskrit-Schriften sagen, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam, das hat einen Grund. Unter allen denjenigen, die ewig sind, und unter all denjenigen, die voller Bewusstsein sind, gibt es einen höchsten Ewigen, der das höchste Bewusstsein hat. Und diese höchste Persönlichkeit, oder Gott, ist seit unvordenklichen Zeiten damit beschäftigt, die Wünsche der unzählig vielen Lebewesen zu erfüllen. Auch solche Wünsche wie zum Beispiel Gott zu vergessen, wie die atheistischen Wissenschaftler, die finden Argumente und Begründungen und logische Windungen, die es ihnen erlauben, das Thema Spiritualität für lange Zeit, vielleicht sogar für ein ganzes Leben, ad acta zu legen. So, die Beziehung der Seele zur Überseele ist also, dass seit unvordenklichen Zeiten Krishna im Herzen die Wünsche der Lebewesen erfüllt hat. Jeden Wunsch? Nein, nicht jeden Wunsch. Man macht sich zum Beispiel Wünschen mit einem geschickten Sprung, der einen dreifachen Salto beinhaltet, von einem 10 Meter Brett im Wasser zu landen, und man macht einen amüsanten Bauchklatscher. Kann vorkommen. Man macht sich andere Wünsche, Wünschen, die in einem absoluten Fehlschlag enden. Worin liegt es, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden? Eben wurde doch gesagt, dass die Überseele da ist. Das liegt an einem zweiten Faktor, und ich hoffe, dass dieser Faktor die ganze Diskussion nicht zu kompliziert macht, den Karma. Wir mögen nach unseren Wünschen handeln, doch wir bekommen das Ergebnis von der Überseele entsprechend unseres Karmas, unserer vorausgesetzten, unserer vorangegangenen Handlungen. Ein Mensch, der nicht das Karma hat oder nicht die das entsprechende Karma-Konto, will ich mal sagen, wird auch nicht erleben können, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich möchte euch ein positives Beispiel geben. Als Srila Prabhupada in den Westen kam, war er lange Zeit Gast von John Lennon, einem bekannten Schlagersänger. John Lennon war ein Mitbegründer der Beatles, einer legendären Schlagergruppe, und hatte ein unglaubliches Vermögen erwirtschaftet durch seine Lieder wie I Love You, Yeah, Yeah, Yeah und solche Klassiker. So, ich weiß das sehr, sehr genau. Prabhupada kam aus einem sehr, sagen wir mal, sehr brahmanischen Hintergrund und war dann ein Gast der Lennons und wunderte sich über diesen sagenhaften Reichtum dieses Arbeitersohnes, der auch das Geld dementsprechend ausgab. Nicht? Er wunderte sich darüber, war aber sehr dankbar für die ihm erwiesene Gastfreundschaft. Und eines Morgens, sagte Prabhupada, holte er seine Schüler zusammen und sagte, ich weiß, warum John Lennon so reich ist. Ja, da waren wir sehr interessiert zu hören. Ich bin in der Nacht zu ihm zurückgegangen in sein vorangegangenes Leben. Und zwar kannte ich ihn. Es war ein wohlhabender Musiker in Kalkutta, der ausgesprochen spendenfreudig war und junge Talente gefördert hatte. Durch dieses gute Karma oder gute Tun hat er sich einige gute Ergebnisse sozusagen erwirtschaftet oder Ergebnisse hervorgebracht. Und so kam es, dass er dann in dem nächsten Leben erst einmal unter recht armen Verhältnissen sein schlechtes Karma erlebt hatte mit Krankheit und allem Möglichen und dann plötzlich aus dem Nichts hervorschoss. Ich kann mich deutlich daran erinnern, ich war zu der damaligen Zeit, als die Beatles sich entwickelten, öfter in dem Club, der ihre Geburt, ihr Geburtsclub war, dem Hamburger Star Club. Also als Zwölfjähriger, ich habe mich sehr intensiv mit der Musik damals befasst. Und ich sah die und schaute so als kleiner Junge interessiert zu und lief dann zu der Bühne und sagte, yeah, 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 mehr konnte ich nicht sagen auf Englisch. Und so ganz freundlich und ich dachte, naja, als Junge denkt man nicht so fürchterlich anspruchsvolle Gedanken. Und dann später, erfuhr ich, ja, den kenne ich doch. Den habe ich doch als kleinen Junge gesehen. Ich weiß noch, der war einer ganz normal wie wir alle und plötzlich war der ein Multimillionär, also sagenhaft, wie reich der ist, geworden ist. So, hier sieht man also jemanden, der hat gutes Karma und aufgrund seines guten Karmas wird er zu Ansehen kommen und reich werden. Es gibt viele Menschen, die den Beweggrund haben oder den Wunsch haben, berühmt als Musiker zu werden. In jedem Hinterhaus in Berlin hört man junge Menschen auf Gitarren klampfen, die Vorstellung haben, dass sie auch eines Tages berühmt sind und auf der Bühne stehen. Aber ihnen ist es versagt, weil sie nicht das Karma haben. So, ich möchte jetzt zum Abschluss ganz gezielt über spirituelles Leben sprechen. Bisher haben wir uns über materielles Leben Gedanken gemacht. Das heißt, dass man Inspiration bekommt, entsprechend seines Karmas. Wolfgang Amadeus Mozart, der Herr von Gauss oder auch John Lennon haben alle Inspiration bekommen, entsprechend ihres Karmas. Krishna, der im Herzen als Überseele gegenwärtig ist, gibt die Inspiration nach sehr genauen Gesetzen, nämlich wie du vorher getan hast, so bekommst du in der Zukunft deine Resultate. Entsprechend also der Tätigkeiten wird die Inspiration gegeben. Im spirituellen Leben nun ist es möglich, eine andere als eine gesetzmäßige oder karma-gesetzmäßige Beziehung zur Überseele zu haben und somit ganz andere Arten von Inspiration zu bekommen. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass diejenigen, die auf dem Pfad des spirituellen Lebens wandeln, von ihm persönlich im Herzen erleuchtet werden, und zwar in der Weise, dass die Unwissenheit, die sie zum Teil handlungsunfähig macht, beseitigt wird. Und zwar gibt es dort auch eine Art spirituelles Naturgesetz, und zwar in dem Maße, wie sich jemand Krishna dann hingibt durch den Pfad des spirituellen Lebens, in dem Maße wird er ganz entgegen seines Karmas plötzlich von der Inspiration im Herzen getroffen, die ihn grundlegend verändert. Ich möchte euch eine solche Inspiration einmal schildern von einem Freund Krishnas. Dieser Freund Krishnas ist ein Zeichentrickfilmzeichner. Lassen Sie das Wort mal so, sonst ein zweites Mal kriege ich es nicht hin. wohnt in Düsseldorf und er hat mir gesagt, dass er in seinem schon von klein auf den Wunsch hatte, eine spirituelle Erfahrung zu machen und dann irgendwann mit der vedischen Literatur in Kontakt kam und sich sehr, sehr stark gewünscht hätte, wieder diese spirituelle Erfahrung zu machen. Und einmal saß er am Strand und plötzlich bekam er eine solche Inspiration, dass er tatsächlich sah, wie alles, das Wasser, der Sand, die Dünen, die den Hintergrund für dieses Schauspiel bildeten, dass all das Energien Gottes waren. Und dass es eine Illusion sei, wenn sich der Mensch weiterhin getrennt von Gott oder von Krishna definieren würde. Und er hat dann den Entschluss gefasst, nachdem er dies gesehen hatte, die ganze, sagen wir mal, Dünen- und Seelandschaft war durch diese Vision, die er hatte, belebt plötzlich, aber in einer anderen, mit einem anderen Leben, als das bisher gewohnt war. Es ging da nicht mehr um das Leben der Krebse, die da auf den Strand kamen, oder den Möwen, die herumschossen, sondern er merkte, das ist alles Krishnas Energie und ich bin in dieser Energie auch enthalten. Ich muss mein Leben spirituell definieren. Und er hatte dann einige sehr tiefe Verwirklichungen gemacht, die ich hier nicht einzeln aufführen möchte, weil private Dinge privat sollen, also bleiben sollen. Jedenfalls lebt er jetzt sehr im spirituellen Leben und er sagt, ihn trägt diese Inspiration. Ein klassisches Beispiel ist der Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj war der Sohn eines Königs. Dhruva war eines Tages zu seinem Vater gekommen, doch sein Vater hatte ihn sehr barsch abgewiesen. Und als er seinen Vater wieder begegnen wollte, stellte sich seine Schwiegermutter dazwischen und sagte, geh du nicht zu deinem Vater. Vielleicht, wenn du im nächsten Leben durch meinen Schoß Geburt nimmst, hast du die Möglichkeit, dich an deinen Vater zu wenden und von ihm vielleicht die Hälfte des Königreichs zu kriegen. Für dieses Leben aber wird mein Sohn, der aus meinem Schoß geboren ist, das ganze Königreich bekommen. Du bekommst nichts. Das war so dieses Familiendrama. Dhruva war unglaublich gestört und ging nach Hause zu seiner Mutter und sagte, Mutter, der Vater hat sich gegen mich gewandt unter dem der Inspiration, nicht Inspiration, dem Einfluss der zweiten Frau. Was rätst du mir? Ja, sagte die Mutter, der Einzige, der dir jetzt helfen kann, ist Krishna. Gut, sagte der junge Prinz, wo finde ich Krishna? Sagte seine Mutter, das ist nicht so einfach. Große Weise gehen in die Einsamkeit, um in der Einsamkeit Krishna zu begegnen. Dann gehe ich auch in die Einsamkeit. Der Junge muss also ziemlich jung gewesen sein, ging in das tiefe Dickicht. Er traf dort einen Heiligen, den er auch befragte und dem sagte, ja, also wenn du Gott treffen willst, musst du dein Bewusstsein läutern, denn nur in einem klaren Bewusstsein kannst du eine Gottesverwirklichung machen. Und dieser Heilige gab ihm dann ein paar weitergehende Unterweisungen und Dhruva Maharaj befolgte die. Sein Geist wurde völlig besänftigt, er wurde frei von materiellen Motivationen und dann sah er plötzlich zuerst im Herzen die Überseele und dann außerhalb seines Herzens, nämlich überall gegenwärtig, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und er sprach dann, und das ist mir sehr wichtig, mein lieber Krishna, du bist allmächtig. Nachdem du in mich eingegangen bist, hast du all meine schlummernden Sinne, meine Hände, meine Beine, meine Ohren und mein Tastsinn, die Lebenskraft und besonders meine Sprachgewalt wiederbelebt. Lass mich dir meine achtungsvollen Ehrbietung darbringen. So. Dhruva Maharaj, sagt Prabhupada dann in der Erläuterung, war sich bewusst, dass er sehr lange Zeit praktisch geschlafen hatte und er fühlte sich inspiriert, den Herrn entsprechend der vedischen Schlussfolgerung zu lobpreisen. Er konnte sogleich verstehen, dass Krishna ihm seine grundlose Barmherzigkeit dargebracht hat. In diesem Vers bedeutet das Wort Svadharma durch spirituelle Energie. Spirituelle Erleuchtung ist durch die Barmherzigkeit der spirituellen Energie des Herrn möglich. So, Dhruva Maharaj sprach, nachdem er diese Inspiration bekommen hatte im Herzen, dass er sich belebt fühlte. Seine Sinne, seine Sprachgewalt war belebt. Wie sagt man so schön hier in unserem europäischen Kulturkreis, wem das Herz ist, dem wem das Herz voll ist, dem fließt die Seele über oder so, der Mund über oder irgendwie so, nicht? Also diese spirituelle Inspiration, diese spirituelle Erleuchtung ist möglich durch die Praxis, die im spirituellen Leben stattfindet. Sie ist nicht gebunden an das Karma, sie ist nicht gebunden, mit anderen Worten, an unsere Qualifikation und Disqualifikation. Ich möchte euch alle bitten, euch auf den Pfad zu machen, den Pfad Dhruvas, den adlerähnlichen Pfad des spirituellen Lebens, der unterschieden wird vom taumelnden Fliegenpfad des materiellen Lebens. Und auf diesem Wege dann zu erfahren, wie plötzlich diese spirituelle Energie in euch eingeht. Ich möchte euch gerne zum Abschluss dazu drei einzelne Schritte vorschlagen. Diese Schritte sind übrigens unabhängig von einer Örtlichkeit, von einem Ort. Der erste Schritt ist etwas, was ihr bereits hier getan habt, nämlich euch in spirituelle Gemeinschaft begeben habt. Das ist unglaublich wichtig. In dieser spirituellen Gemeinschaft kann eine unglaubliche Inspiration geboren werden. In dem Bhagavatam heißt es, dass Krishna dort besonders gegenwärtig ist, wo Menschen zusammenkommen, die seinen heiligen Namen lobpreisen. Der zweite Schritt ist, dass man in den heiligen Schriften oder den offenbarten Schriften, wie wir sagen, liest. Und der dritte Schritt ist, dass man das Bewusstsein in ausreichendem Maße läutert durch das Chanten der heiligen Namen Krishnas. Das sind drei Schritte, die gegeben werden, damit Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist, sieht, dass ihr einen Schritt auf ihn zumacht oder Schritte auf ihn zumacht und euch dann dementsprechend entgegenkommt. So, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich sehe verschiedene Zuhörer, die sich, glaube ich, über das Thema schon Gedanken gemacht haben. Man sieht, in ihnen geht was vor. Vielleicht habt ihr weitergehende Fragen dazu, die ich gerne versuchen möchte, nach bestem Wissen zu beantworten. Entweder ist alles klar oder ich habe total an euch vorbeigeredet. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Ja, bitte.
Ich sage, dass das Thema Schließler ist eigentlich
Diese Erklärung Karma kann einen manchmal zu Weißglut bringen, weil sie so einfach und simpliziert ist. Ich hatte einmal das erlebt, ich war in einer Vortragssituation und mir stellte jemand genau eine ähnliche Frage. Was ist mit den Kindern aus Äthiopien? Sie werden geboren und bekommen von vornherein nicht die Möglichkeit, sich ausreichend zu ernähren und sterben vielleicht mit 4 Jahren ohne irgendetwas mit Gottesbewusstsein zu tun gehabt. Und dann schoss so ein Mensch, der sich mit spirituellem Wissen bestimmt befasst hatte, war richtig wohlgenährt, so, die Haare fielen ihm aus vom zu vielen Essen, Und er sagte dann, Karma. Und da ist also der, der das wirklich aus einem wirklichen Anteilnahme gestellt hat, der ist so explodiert. Und ich bin ungefähr halb so stark explodiert. Also ich hab, war im Inneren, wie einfach sich die, die Menschen das machen, wie wenig Mitgefühl zum Teil da ist. Ich kann also verstehen, dass man mit dieser Antwort Karma, die, die man sich selber auch, die man selber schon gehört hat, nicht recht zufrieden werden kann. Ich möchte aber gerne dich bitten, mal einen Schritt zurückzutreten und diese Antwort nochmal überdenken. Karma heißt zunächst einmal tun, und es gibt ein Gesetz des Karmas, das dafür sorgt, dass jede Tätigkeit, die wir ausführen, eine entgegengesetzte Reaktion hat. Also das einfachste Beispiel ist, wenn ich hier mit meinem Finger einen Druck auf diese Spendenbox ausübe, das sind sogar 10 Franklis drin, dann kommt der Druck auf mich zurück. Das ist ein Naturgesetz. So, wir müssen uns fragen, wieso sind diese Kinder aus Äthiopien oder Brasilien so dermaßen, sagen wir mal, schon fast feststehenden Situation verführt. Es liegt an bestimmten Aktionen, die allerdings nicht in diesem Leben vollbracht wurden, sondern im vorangegangenen Leben. Ich habe einen Gottbruder, der heißt Sridharananda Goswami, hochintelligenter Mensch, der das einmal einer Zuhörerschaft mit einem Bild aus seiner Kindheit erklärt hat. Es gab in seinem Leben so eine Sendung, die hieß The Little Gangsters, die kleinen Gangster. Und da war also so ein Gangster dargestellt, das war so ein Lilliputaner-Gangster, der machte also alles Mögliche. Der ließ sich einmal von seinen Komplizen in einen Park, wo reiche Ladies herumwandelten, hineinfahren. Der hatte dann so ein kleines Babykäppchen auf und war im Kinderwägeli, sagt man hier bestimmt. Und er rebellte dann herum, bis eine Reiche kam, und dann nahm er seinen Totschläger und schlug ihr an den neuralgischen Punkt hier unter dem Ohr. Sie fiel um und er stahl ihr das ganze Ersparte aus der Tasche, was sie dabei hatte. So, auf den ersten Blick gesehen, sah der süß und schnuckelig aus, weil der und die reiche Lady kam auch herbei, geeilt, und wollte sich um seinen Komfort sorgen. Aber eigentlich hatte es er faustdick hinter den Ohren. So ist es auch mit den Kindern. Sie mögen sehr niedlich aussehen. Ich liebe auch Kinder, also nicht gerade über alles, aber schon also einfach so interessant, sie immer wieder zu erleben mit ihren anderen Vorstellungen im Leben. Aber wir vergessen sehr oft, dass jeder von denen ein bestimmtes Karma mit sich bringt in die Situation. Die haben bestimmte Dinge getan und das wird auf bestimmte Art und Weise später einmal reif. Die Karma-Philosophie beruht mit anderen Worten auf einem ganz wichtigen Verständnis, das im Westen meines Erachtens nur ganz annähernd also nachvollzogen wird, dass das Leben nämlich ewig ist oder die Seele ewig ist und sie eine Art kosmischer Reisender ist, der durch viele Lebensformen gegangen ist, bevor er die menschliche, die jetzige Lebensform erlangt hat. Und man hat viele, viele Dinge mitgebracht, auch sehr positive Dinge. Wir haben in Berlin so einen kleinen Jungen, Beamer, sehr erstaunlich. Der ist geboren worden in einer Familie von Transzendentalisten, will ich mal sagen. Als er so 2-3 Jahre alt war, ist er immer, wenn keiner im Tempel war, auf den Sitz des Vortragsgebenden geklettert und hat dort angefangen mit seinem kleinen Patschka auf den Sitz des Vortragsgebenden geklettert und hat dort angefangen mit seinen kleinen Patschhänden, die Zimbeln zu spielen, und ganz vertieft hat er diese komplizierten Sanskrit-Gesänge intoniert und gesungen. Da hat man deutlich gespürt, mit einer Art Achtung, die man vorhin verspürt. Ich habe mal so durchs Schlüsselloch geguckt und gehört. Mensch, das ist eine alte Seele, der bringt viel mit, der bringt Erfahrung mit. Ist ein positives Beispiel, gibt aber auch leider negative Beispiele. Ich weiß, ich kenne diese Frage sehr gut. Ich komme gerade aus dem wilden Balkan zurück, also Makedonien und Serbien, und habe dort viele Zigeunerkinder gesehen. Und es stimmt, es ist so, die werden sich nicht mit spirituellem Leben wohl befassen. Man sieht ihnen deutlich an, was sie im Geist mit sich tragen und wünschen und so. Die werden dort entsprechend ihres Karmas zu sich die Überseele dann, wie soll ich mich ausdrücken, ihnen gegenüber verhalten. Wenn sie allerdings, und das wird, hier ist die Hoffnung, Menschen treffen, die im spirituellen Leben verankert sind und durch diese Begegnung eine Art Funken bekommen, können auch sie den spirituellen Weg gehen. In Bombay haben wir einen Tempel im Chaupati Beach. Dieser Tempel hat ungefähr 50 Waisenkinder aufgenommen, die aus zum Teil sehr asozialen Verhältnissen kommen. Die Eltern sind nicht bekannt, die haben die irgendwo hingelegt, die Kinder, weil sie nicht für die sorgen konnten, nicht aus den Ehrenvierteln Bombays. Und trotzdem, wir haben sie aufgenommen und in eine spirituelle Erziehung vermittelt. Und obwohl es da natürlich auch immer wieder Enttäuschungen gibt, dass die einfach den Pfad nicht gehen können und zurückgehen zu, sagen wir mal, dem Erbe, was sie mitgebracht haben, sind doch unglaubliche Fälle von, dass sie einen ganz anderen Lebensstil einnehmen, also doch die Chance bekommen. So, um das nochmal zusammenzufassen, meine Antwort auf das ist, dass wir alle kosmische Reisende sind und alle bestimmte Erfahrungen mitgebracht haben aus unserer vorangegangenen Inkarnation. Damit meine ich aus unserem vorangegangenen Leben. Und dass die Überseele sich uns gegenüber auf durch karmische Gesetze festgehaltene Weise verhält. Schließlich ist die Überseele der Gesetzesgeber von diesem Karma-Gesetz. Wenn jetzt hier auch jemand in Kontakt kommt mit Devotees, mit geweihten Krishnas oder geweihten Gottes, und damit meine ich aus verschiedenen Traditionen, nicht, dann kann es vorkommen, dass der Funke übertragen wird und etwas verändert wird. Wir haben unseren kleinen Beitrag dazu, wir bemühen uns, Zentren in der ganzen Welt zu eröffnen. In Brasilien haben wir 32, habe ich mir jetzt sagen lassen, und wir bemühen unseren kleinen Beitrag zu geben, so viel wie wir können. Es gibt auch andere Beiträge. Und wir hoffen, dass man. Du solltest auch ein Funkenträger werden. Das heißt, jemand, der mithilft, diese Inspiration zu geben, dass Leute aus ihrem Karma-Gefängnis sozusagen herauskommen können. Bringt unglaublich Spaß, wirklich. Also es ist unglaublich schön. Wenn man inspiriert ist. Ja. Bitte, Herr Niemann.
Ich habe diese Frage schon einmal gestellt, aber nicht eine ausreichende Befriedigende Antwort bekommen. Wir sind ja Europäer. Sprechen unsere Sprachen hier in Europa. Durch Martin Luther beispielsweise hat da, wie wir wissen, die Bibel übersetzt und verantwortet, ist für das Christentum ein sehr großer Schritt getan worden, weil das einfache Volk die Bibel lesen konnte. Und die Frage ist: Wir haben ja natürlich Schwierigkeiten mit der indischen Sprache. Und bekanntlich, soweit ich einige Mantras kenne und Übersetzungen auf Lieder oder Texte kenne, sind diese Texte uns sehr anmutend, sehr schön. Aber ich meine, sie würden viel populärer werden und viel öfters tun, vielleicht mehr ansprechen, wenn wir die Muttersprache singen und darauf sprechen würden. Deshalb muss man sie in der indischen Sprache, ich meine, sie versteht für die Inder, ist das natürlich.
Ja.
Aber für uns wäre das vielleicht besser, weiß nicht.
In der deutschen oder englischen oder welcher, ja. Interessanter Gedanke. Ja.
Ich verstehe so, Krishna ist ja allwissend, kennt alle Sprachen.
Ja.
Und ich glaube, die
kann auch
die Sprache für Krishna ist die Sprache des Herzens.
Ja.
Soweit ja. Verstanden habe. Und diese Erfahrung habe ich gemacht, dass man sich an Gott, zu Gott, also zu Krishna in Demut und mit offenem Herzen. Also könnte ich mir vorstellen, dass er auch die deutsche Sprache oder tschechische oder polnische
oder auch Schweizerdeutsch.
Ja, vielleicht auch das Schweizerdeutsch. Ja. Also eine Ahnung habe ich ja, aber das ist ein bisschen
die ja. Antwort. Ich möchte eine kurze Antwort geben. Ich möchte auch unsere Gäste inspirieren. Wir werden danach dann unser Fest mal zu uns nehmen. Es ist schon skandalös spät, 9:45 und ordentliche Menschen sollten nicht nach 10 Uhr noch essen. Tamasafara, willst du vielleicht schauen, dass alles soweit gerichtet ist, sodass wir dann danach... Gut. Ich habe da mir viele Gedanken drüber gemacht und auf der jetzigen Konzertreise... Ich bin gerade aus diesen balkanischen Gefilden da zurückgekommen, haben wir ein Lied gesungen, das in Serbisch war. Aus diesem Grunde. Ein Liebeslied zu Krishna. Sehr poetisch. Ich kann es aber nicht aussprechen, also ich habe es selber nicht gesungen, sondern nur die Übersetzung gelesen ins Englische. Trotzdem sind wir der Meinung, es sollte durchaus Lieder geben, die in den landesüblichen Sprachen gesungen werden. Unsere Bewegung ist relativ jung im Westen, 26 Jahre gerade, ein Embryo praktisch, und muss noch viel dazu tun, in den jeweiligen Kulturen, in denen sie wirkt, Fuß zu fassen und sich dort zu äußern. Das wird alles sicherlich kommen. Wir haben im Augenblick noch ziemlich den Schwerpunkt eben auf dieses spirituelle Kernwissen, das erstmal zu beherrschen und zu können und zu vermitteln. Aber es gibt schon einige Bemühungen, wo Devotees in Englisch und auch Deutsch, weiß ich jetzt gar nicht, in Englisch hauptsächlich sprechen und oder singen, nicht sprechen, singen auch mit kontemporärer Musik, also verschiedenen Musikstilen, wie sie in Europa gewohnt sind, das zum Ausdruck bringen. Trotzdem gibt es Mantren, die einfach nicht übersetzt werden können. Die haben eine bestimmte Klangschwingung. Und diese Klangschwingung strukturiert das Bewusstsein auf bestimmte Art und Weise. Das lässt sich nicht durch etwas anderes erreichen. Das ist praktisch unverzichtbar in der Meditation. Man hat mit einem Audioskop, also ein Aufzeichnegerät von Dingen, die man hören kann, also Klangschwingung, verblüffende Experimente gemacht. Und zwar hat man das über verschiedene Klangschwingungen gestellt und dann gab es so Wellenmuster, aber als man dann das Ohm nahm, gab es einen Kreis. Ja, also diese Klangschwingung, diese Sanskrit-Klangschwingung, hat eine bestimmte Wirkung doch, eine bestimmte Struktur, die wichtig ist, damit das Bewusstsein von den ganzen Fremdeinflüssen befreit werden. Trotzdem sollten wir auch mal in Deutsch was singen, vielleicht in Schweizerdeutsch mal was. Kann ja dann Ander singen, wenn sie so weit ist. Das wird bestimmt auch faszinierend sein.
Was sich sehr gut anhört im Chor oder im Choral,
ja. Vater Unser. Oder Ave Maria. Das ist auch fantastisch.
Vater Unser.
Schmacht, also das ist wirklich gut, Ave Maria. Also es ist wahrscheinlich gut, ein bisschen Kompasose, ja.
Ist es vielleicht auch damit, hängt es zusammen mit dem Grundmaterie Luft oder dem Grundelement Luft, weil Luft eigentlich Raum erfüllen ist und Klang erfüllen.
Mhm.
Klang ist ja eine Eigenschaft des Raumes.
Ja. Bhagavad haben.
Dass der Raum erfüllt ist durch eben durch Schwingungen. Die Schwingungen scheinen auf den Körper, nicht nur auf den Körper, auf den Geist.
Ja. Das hängt mit den Schwingungen zu tun, ganz richtig.
Wahrscheinlich so stelle ich mir vor, eben auch, das hört sich oft monoton an, aber eben durch die monotone Singen.
Ja.
Man sich richtig so ein.
Ja.
In
Sie haben das erkannt. Das ist die eine mittelschwere Erkenntnis. Also das ist der Punkt. Es geht um Schwingungen, um Klangschwingungen. Und die sind einfach in bestimmter Art und Weise. Gut. Jetzt entschuldigt, dass ich so ein bisschen auf die Zeit schaue, aber wir sollten jetzt meines Erachtens gleich zum Prasadam übergehen. Tamasapara, wie wollen wir das organisieren? Geht jeder nach unten? Bleibt jeder hier? Oder was ist, wie macht ihr das normalerweise? Wir machen es hier. Gut, dann würde ich sagen, dass wir ein bisschen uns die Beine vertreten und hier wird dann gegessen. Wir bringen wahrscheinlich Tische hoch und dann nimmt man Teller. Gut, Hare Krishna, alles Gute.